20. September 1968. Termin für die Anmeldung war vor einer Woche, belehrte mich die streng dreinschauende Frau hinter dem Schreibtisch. Das wusste ich natürlich, aber irgendwie dachte ich, dass man eine Ausnahme für mich machen würde, wenn ich eine Woche zu spät an der psychologischen Fakultät des University College auftauchte. Vielleicht hatte ich erwartet, mit meiner Begeisterung punkten zu können. Sie strömte mir ja gewissermaßen aus jeder Pore, seit ich meinen Koffer gepackt und mich auf den Weg nach London gemacht hatte. Das war der Neuanfang, den ich brauchte. Ich wollte nicht mehr über Mord nachdenken. Weder über den an mir, noch über den an anderen. Ich wollte etwas über Menschen lernen, darüber, was uns antreibt und wie unser Verstand funktioniert. »Es tut mir schrecklich leid«, sagte ich. »Ich musste eine Woche länger arbeiten, um die Kosten für den Umzug hierher zu stemmen. Ich bin Frances Adams. Ich habe mich für das Stipendium für Frauen aus ländlichen Gebieten beworben.« Ich sagte das hoffnungsvoll, als könnte sie auf magische Weise ein zweites Stipendium für mich aus dem Hut zaubern, da ich das erste verpasst hatte. Ihre Lippen waren ein schmaler Strich und sie nahm ihre Lesebrille ab, die an einer Kette an ihrem Hals hing. Sie war eine dieser stämmigen, älteren Frauen, die man während des Krieges gerne zur Nachbarin gehabt hätte. Ich konnte mir vorstellen, wie sie Menschen in einem sorgfältig gegrabenen und gut ausgestatteten Bunker in ihrem Garten Schutz bot, die Wände mit Einmachgläsern gesäumt und in der Ecke ein Amateurfunkgerät. Das Schild auf ihrem Schreibtisch verkündete, dass sie Betty Braithwaite, Büroleiterin war.
»Ich weiß, dass Sie sich für das Stipendium beworben haben«, sagte Betty Braithwaite, »und dass Sie es nicht bekommen haben.«
Sie musterte meine abgetragenen Schuhe und mein verblasstes Babydoll-Kleid. Ich hatte den marineblauen Stoff als Reststück gekauft und das Kleid selbst genäht. Dann hatte ich einen passenden Blazer durch nautische Knöpfe einer alten Fischerjacke vervollkommt, die ich auf unserem Dachboden in Castle Knoll gefunden hatte. Da ich die neuesten Styles aus den Zeitschriften nachmachen konnte, galt ich in Dorset als recht modebewusst. In London kam ich mir vor wie ein Kind, das sich verkleidet hat. Betty Braithwaite seufzte.
»Woher kommen Sie?«
Ihr Blick huschte zu meinem ramponierten Koffer und ich versuchte, mich davor zu stellen, um meine dumme Entscheidung zu verbergen, direkt zur Universität zu kommen, anstatt mir zuerst eine Unterkunft zu suchen. Ich hatte gedacht, dass mir jemand den Weg zu einer Studentenunterkunft weisen könnte, falls es so etwas gab. Ein Mann in etwa dem Alter meines Vaters kam hereingeeilt, ein Schwarzer mit weißen Bartstoppeln und einer Brille mit Drahtgestell. Er trug eine Tweedjacke, und auch sonst sagte alles an seinem Aussehen, dass er Professor war.
»Professor Dane, ich bin gleich bei Ihnen«, sagte Betty. »Ich muss mich nur rasch um Miss Adams kümmern.«
Sie blätterte in den Dokumenten auf ihrem Schreibtisch und seufzte, als würde sie eine schwere Entscheidung abwägen. »Ich habe der Fakultät per Telegramm mitgeteilt, dass ich mich verspäten würde«, sagte ich, denn ich hatte das Gefühl, dass sie mir jeden Moment sagen könnte, weil ich nicht pünktlich erschienen war, sei mein Studienplatz an jemanden von der Warteliste vergeben worden.
»Miss Adams, was mich beunruhigt, ist, wie Sie Ihre Ausbildung finanzieren wollen, wenn schon der Umzug hierher so schwer zu stemmen war«, sagte Betty Braithwaite.
Ich spürte den Blick des Professors auf mir, der zum Glück freundlich und nicht verurteilend war. »Ich werde mir natürlich eine Arbeit suchen«, sagte ich.
»Ihre Studien werden sehr zeitaufwendig sein.«
Betty nahm ihre Brille an der Kette und setzte sie sich auf die Nase. Sie sah sich ein Formular auf ihrem Schreibtisch an, das, wie ich vermute, nichts mit mir zu tun hatte. Vielleicht wollte sie den Eindruck wecken, sehr beschäftigt zu sein.
»Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass Sie wegen der Nebentätigkeit als Kellnerin erschöpft sein werden und schon nach 2 Wochen nicht mehr mithalten können.«
Ich straffte die Schultern und sah Betty fest an. Inzwischen hatte ich nicht mehr den Eindruck, dass sie während des Luftkriegs ihre Nachbarn beschützt hatte, sondern sah sie vor ihrem Bunker stehen und entscheiden, wer es wert war, eingelassen zu werden.
Sie hörten? Das Mörderarchiv. Tante Frances hat kein Herz für Mörder. Von Kristen Perrin. Aus dem Englischen von Susanne Rehlein. Gelesen von Anne Dürr. Aufnahme: Caroline Spille. Schnitt und Mastering: David Meyer, Speaklow. ein Hörbuch des Argon Verlags.